jegliche Ähnlichkeiten zu lebenden Personen, Orten und/oder Ereignissen sind Zufall. Diese Geschichte basiert auf einer fantastischen Rollenspielrunde.
Seelenfresser. Ein Hörspiel über eine Pen-and-Paper-Kampagne im Vampire die Maskerade-Universum. Folge 10. Das Schwert Kains. Der Ventru Arnold Distel war Hüter eines Elysiums in Hamburg. Er sorgte für die gut besuchte Ausstellung Legendäre Vampire der Kunst und Literatur im Jennisch-Haus. Vor einigen Nächten fand dort eine private Veranstaltung statt, zu dem die Blutsverwandten der Camarilla eingeladen wurden. In jener Nacht haben andere Vampire diese Zusammenkunft angegriffen. Dank den Geißeln ist mittlerweile klar, dass ein Klüngel der Anarchen diesen Angriff durchgeführt hat. Der Nosferatu Lukas, unter ihnen, hatte diesen Angriff bis ins kleinste Detail durchgeplant. Die Recherchen ergaben, dass Lukas bei diesem Angriff ein bestimmtes Ausstellungsstück entwendet hatte, das Schwert Draculas, auch als Seelenfresser bekannt. Vor wenigen Nächten kehrte zur Verwunderung der Geißeln Lukas zurück zum Jennisch-Haus, stellte dort Arnold Distel und vernichtete ihn mit diesem Schwert. Trotz des Notrufes von Arnold kamen die Geißel zu spät. Sie konnten nur noch die hinterlassenen Spuren auflesen. Dabei entdeckten sie, dass der Ventru Arnold nachträgliche Nachforschungen über einen Jens Humboldt getätigt hat. Ein Mensch, der Arnold zufällig auf diese Ausstellung aufmerksam gemacht hatte. Wobei, nach all den Ereignissen, die Zufälligkeit durchaus in Frage gestellt werden darf. Ehe Arnold Distel mehr herausfand, starb Jens Humboldt bei einem Autounfall. Dennoch gab der Ventru nicht auf und hatte einen Termin mit dessen Ehefrau Dana Humboldt vereinbart. Nun ist zwischenzeitlich der Vampir Arnold Distel vernichtet worden und der Termin steht noch aus. Die Geißel haben sich dazu entschlossen, diesen Termin wahrzunehmen. Als Mitarbeiter von Herrn Distel haben sie sich mit Dana Humboldt getroffen. Von ihr haben sie erfahren, dass sich ihr Mann in den letzten Wochen mehr zurückgezogen hatte. Da sie beide in ihrer Ehe schon einmal Schwierigkeiten hatten, und Dana fürchtete, ihr Mann habe wieder eine Affäre, hat sie einen Detektiv auf Jens angesetzt. Dabei stellte sich heraus, dass er sich häufig mit einer Gruppe von Leuten in einem Haus in Hamburg-Harburg getroffen hat. Kurz vor seinem schrecklichen Ableben erklärte er seiner Frau, dass es sich dabei um Kunden handelte, die etwas spezieller sind. Auf Dana wirkte dies nicht besorgniserregend. Für Vampire, die in den letzten Nächten immer mehr Geheimnisse offenbarten, ließ der Hinweis über spezielle Kunden aufhorchen. Nachdem sie das Gespräch so behutsam und moralisch ertragbar für Dana Humboldt zum Ende gebracht haben, machten sie sich sogleich auf den Weg zu diesem Haus. Es handelt sich hierbei um ein einfaches Familienhaus. Es ist schon sehr in die Jahre gekommen und die Gardinen und der Name deutet darauf hin, dass ein älteres Ehepaar hier wohnt. Wie gewohnt zieht sich Adriana in die Dunkelheit, nutzt ihre Verdunkelung, um das Haus unbemerkt zu beobachten. Dabei bemerkt sie einen Mann, der das Haus verlässt. Nicht nur dessen Verhalten, er schaut sich aufmerksam um, sondern vor allem die rot leuchtenden Augen verraten Adriana, dass diese Person etwas im Schilde führt und definitiv kein Mensch ist. Wenige Minuten später erhalten die anderen eine SMS von Adriana.
Unsere Art ist in dem Haus. Einer ist raus und als Vogel los.
Eieiei. Oh. Welchen Plan der wohl angehört?
Wow. Das heißt, wir müssten eigentlich mal irgendwie rein in das Gebäude, hä?
Um ihr weiteres Vorgehen gemeinsam zu besprechen, eilt Adriana zurück zu den anderen.
Also da ist ein Haus, das voll von unserer Art ist. Aber
ich hoffe nicht.
Aber der Polizei... Hast du das nicht erwähnt?
Voll habe ich nicht gesagt. Und das ist eine Formulierung. Also das hoffe ich wirklich nicht.
Wie wäre es, wenn wir mal hingehen und einfach anklopfen?
Nein.
Wieso nicht? Bis vor kurzem hast du gemeint, wir müssen jetzt irgendwas unternehmen und es war alles ganz dringend. Jetzt nicht mehr.
Etwas Sinnvolles. Also das ist jetzt wieder wie bei den Anarchen, nur dass ich diese Person für deutlich gefährlicher halte als die Anarchen.
Aber er ist jetzt weg.
Eine ist weg, aber wir wissen von zwei Männern und einer Frau. Wir wissen von denen. Es kann natürlich auch noch andere geben.
Adriana zeigt den anderen einen Schnappschuss von der Person, die das Haus verlassen hat.
Zumindest hat er nicht zum Clan hier in Hamburg gehört, als die Abspaltung stattgefunden hat.
Nein, ich glaube...
Also
ich würde mich sehr wundern, wenn er Kamarilla oder Anarch wäre.
Naja, wenn er sich in einen Vogel verwandeln kann, muss er aber eigentlich schon zu den Erfahreneren gehören. Das ist jetzt nicht so eine einfache Angelegenheit.
Haben wir denn die Vermutung, dass sie entsprechend Verbündete sind von unserem Schwertschwinger? Oder haben wir eher die Vermutung, dass sie eher auf dem gegenüberstehen, sozusagen?
Sie können durchaus Verbündete sein, oder vielleicht ist er ihnen da ein bisschen quer gekommen und hat etwas weggenommen, was sie eigentlich haben wollten. Aber in beiden Fällen sind sie für uns Feinde.
Sie haben ja Jens Humbert niedergestochen. Jens Humbert ist mitverantwortlich für die Ausstellung, mit der irgendwie wahrscheinlich dieses Schwert hierhin ihren Weg gefunden hat. Das heißt,
Herr Humbert wurde... Ja, verzeih.
Naja, er wurde ja niedergestochen von drei unbekannten Gestalten. Zwei Männern, einer Frau. Und wir gehen davon aus, dass es sich um diese zwei Männer und eine Frau hier handelt.
Ja.
Also jetzt nicht auf irgendwelchen Klischees rumreiten, aber wenn das drei Vampire sind und er niedergestochen wurde, vielleicht bist du doch nicht mehr der Einzige deines Clans in der Stadt.
Ja. Warum? Wir wollten vielleicht nicht den Menschen gegenüber, sondern den anderen Kaniten gegenüber nicht auffallen.
Das könnte gut sein.
Ja, ich will nur mal erwähnen, ich kenne einen Kaniten, der sehr gerne mit seinem Messer angeht.
Ich denke, dass das mit dem Niedergestochen jetzt nur kein Hinweis darauf ist, dass hier ein weiterer Banu Hakim sein müsste. Ich denke, es ist einfach, hätten sie einfach eine blutleere Gestalt hinterlassen oder ihn irgendwie auf andere bestialische Art und Weise ermordet, wäre das eher aufgefallen, als hätten sie ihn niedergestochen. Ich habe irgendwie die Vermutung, dass diese Personen eben nicht im Bunde stehen mit unserem schwertschwingenden Gesuchten. Ich glaube eher, dass sie vielleicht selber von ihm gesucht werden.
So das wie, ist auch möglich.
So wie Distel sozusagen. Und das würde bedeuten, dass wir einen gemeinsamen Gegner haben.
Ah, das spricht ja dann doch wieder fürs Anklopfen.
Nur weil man einen gemeinsamen Gegner hat, ist man nicht alliiert.
Nein, aber dass wir heimlich einsteigen in ein Haus, das von Blutsverwandten bewohnt oder entsprechend als Unterschlupf verwendet wird, ist vielleicht mit eher erwartet, als dass wir einfach ganz offen anklopfen. Ganz nach dem Motto, tue das Unerwartete.
Und ihr erwartet dann, dass sie uns ihren Plan mitteilen?
Ich bin generell gespannt, wie sie überhaupt reagieren. Ich meine, sie werden zumindest ein Stück weit aus dem Konzept gebracht sein.
Ja, und was soll uns das bringen?
Vielleicht bringt uns das unserem Schwertschwinger ein wenig näher, oder es bringt uns weitere Verbündete.
Oder es bringt uns einen Angriff, auf den wir nicht vorbereitet sind.
Aber die entsprechend sind auch nicht darauf vorbereitet, dass wir anklopfen.
Da hat er recht. Also ich bin auf Jeremiahs Seite hier. Und bis vor kurzem warst du ja auch noch der Meinung, wir müssen dringend was unternehmen.
Ich bin immer noch der Meinung.
Also lass uns was unternehmen.
Ja, ich bin immer noch der Meinung, wir müssen dringend etwas unternehmen. Aber ob wir jetzt einfach wahllos an die Tür von Personen klopfen, die äußerst gefährlich sind, von denen wir nichts wissen?
Ja, aber sie haben dort Heimvorteil. Wir nicht. Das heißt, wir müssen sie sozusagen aus dem Konzept bringen.
Solange bringst du sie damit nicht aus dem Konzept. Im Gegenteil, wenn sie wissen, dass wir ihre Zuflucht kennen, dann wissen sie vermutlich auch, was sie dann zu tun gedenken.
Nun, wir können da nicht einfach so einsteigen, wir können aber auch nicht einfach so entsprechend jetzt hier stehen bleiben. Was machen wir?
Wir könnten möglicherweise, würde vielleicht ein Maskeradebruch gefährlich nahe kommen, aber wir könnten einfach die Polizei hierher rufen und einen Polizisten einfach mal darum bitten, dass er an die Tür geht und nach dem Schwert fragt. Und mal gucken, was passiert. Also,
du willst die Polizei herrufen und einen Polizisten manipulieren.
Richtig. Aber das könnte man uns als provozierten Maskeradebruch auslegen, was dann ungünstig natürlich für unsere Reputation wäre.
Durchaus.
Aber ich bin derzeit etwas ratlos, wie wir hier jetzt weitermachen sollen.
Klopfen. Nun, entweder wir machen wirklich das, was keiner erwartet. Wir klopfen einfach an und sagen einfach ziemlich stumpf Hallo. Oder wir rufen die Polizei und sagen, es gab da entsprechend eine Lärmbelästigung und in diesem Gebäude, ob sie mal nach dem Rechten sehen könnten, es wären Schreie gehört worden und wie heißt es?
Ich möchte aber nur mal erwähnen, dass die Polizei ja die Bilder von diesem Gebäude hat und die Informationen, die werden schon hier gewesen sein. Also die scheinen mit der Polizei umgehen zu können.
Was auch immer wir tun, ich muss vorher noch jagen, sonst wird das auf jeden Fall schief gehen.
Ja, ich glaube, das sollte ich auch tun.
Dann lass uns das doch alle tun.
Aber eine Person sollte schon dieses Haus im Auge behalten.
Ja, ich denke, wir müssen alle jagen, oder? Wem von uns geht's am besten?
Naja, ich bin nicht ganz so hungrig. Ich könnte erstmal hier verbleiben.
Und so gehen die drei der vier Geißel auf die Jagd. Jeremiah verbleibt derweil bei dem Haus, um sicherzustellen, wer dort ein- und ausgeht. Etwa eine Stunde später finden sich die vier Blutsverwandte wieder ein und Jeremiah berichtet, dass es ruhig blieb.
Um anklopfen.
Also wenn ihr das wirklich machen wollt, dann stelle ich mich verdunkelt daneben und schaue, was passiert. Dann kann ich wenigstens dem Sheriff Bericht erstatten.
Das könnte ganz schön nach hinten losgehen, aber sich entsprechend in ein Gebäude hineinzuschleichen, das garantiert vor denen, die dort ihr Leben gesichert ist.
Wieso will Adriana sich reinschleichen oder wer will sich reinschleichen?
Niemand will sich, also ich will mich nicht reinschleichen. Das halte ich auch nicht für eine gute Idee. Aber ich habe aber auch...
Was hast du denn für einen Plan,
Adriana?
Ich habe
eben keinen Plan, das ist ja das Problem.
Ja, wir können einfach, ich meine, wir können auch zurück zur Zuflucht oder nochmal einen Tag drüber schlafen. Vielleicht fällt uns ja was Besseres ein.
Nein.
Dann mach uns aber keine Vorwürfe bezüglich des einzigen Plans, der uns einfällt, wenn du selber keinen besseren hast.
Richard von Zavani schaut sich das Haus genauer an und entdeckt einen schmalen Gang neben dem Gebäude. Dieser führt scheinbar in den hinteren Bereich des Grundstücks.
Weil ich bin jetzt nicht besonders geschickt da drin, aber vielleicht würde es sich lohnen, einen Blick in möglicherweise dort zu findende Kellerfenster oder Oberlichter vom Keller.
Ja, oder man kann hinten haben sie auch eine Art Terrasse offensichtlich. Vielleicht kann man da noch etwas mehr sehen.
Da die Fenster, soweit ich das jetzt beobachtet habe, nicht vernagelt sind, sondern und beziehungsweise nicht lichtgeschützt sind, sondern offensichtlich man dort reingucken kann, würde ich davon ausgehen, dass dort irgendein sterblicher Besitzer oder eine Besitzerin dort drin haust, entweder als Ghoul oder als beherrschte Person. Und die Blutsverwandten sich wahrscheinlich tagsüber im Keller aufhalten, um lichtgeschützt dort übertagen zu können. Deshalb würde ich davon ausgehen, dass wahrscheinlich irgendeine Information zu finden ist, wenn man durch die Fenster und ganz speziell durch Kellerfenster reingucken könnte. Irgendwo muss die Luft vom Keller ja ausweichen. Aber ich bin nicht besonders geschickt da drin, mich dort heranzuschleichen und das zu untersuchen.
Ich habe jetzt eine Idee. Also ich weiß nicht, ob es ein Polizist sein muss, aber irgendein Mensch sollte an die Tür klopfen. Und wenn jemand die Tür öffnet, dann sehe ich denjenigen und kann seine Sinne teilen.
Wenn jemand die Tür öffnet.
Wenn jemand die Tür öffnet.
Dann Pizzabote.
Ja, warum nicht Pizzabote?
Wir bestellen eine Pizza dahin, ja, warum nicht? Mhm.
Ja, aber wenn, also nehmen wir mal an, ihr seid Vampire, nur mal so aus Theorie. Und bei unserer Zuflucht würde jetzt ein Pizzabote klopfen, würdet ihr aufmachen? Mhm. Also wenn überhaupt, dann müsste es schon irgendwas Offizielles sein, wo man das Gefühl hat, wenn ich da jetzt nicht aufmache, könnte das nervend werden. Also unter Polizist wird das wahrscheinlich nichts, aber einfach so ein Pizzabote, da würde ich jetzt sagen, mache ich lieber nicht auf.
Gibt es irgendwie eine Möglichkeit, die Feuerwehr da hinzuschicken?
Naja, es reicht ja auch schon, ein Feuer zu melden.
Ja gut, dann werden sie dieses Gebäude verlassen. Aber auch wenn ein Feuerwehrmann da auftaucht, wahrscheinlich auch.
Dann werden sie nicht viel Wahl haben, das stimmt. Wobei wir da wahrscheinlich...
Also...
Wir müssten nicht mal ein Feuer legen, es reicht ja, das zu melden. Schon rein aus Vorsorgepflicht müssten sie sich das anschauen.
Das ist richtig. Wahrscheinlich würden sie auch aus Vorsorgepflicht nachfragen.
Vielleicht könnten wir das darüber machen, dass einer der Nachbarn einfach rübergeht und nach einer Packung Mehl fragt.
Ja, aber das sind ja... Die Sache ist halt... Die Sache...
Um 12:30 nachts.
Wenn das jetzt...
Also es ist schon so spät. Ja, dann eher nach einem Korken...
Ja, aber warum soll...
Weil man will den Wein
würdest
öffnen.
Du aufmachen bei deiner Zuflucht, wenn... um 12:30 irgendjemand vorbeikommt, der irrelevant ist. Höchstens, wenn die Polizei vorbeikommt, aber danach würdest du die Zuflucht doch verlassen.
Ja, aber bei...
Wenn bei deiner Bibliothek jetzt jemand anklopft, dein Nachbar, machst du auf. Mitten in der Nacht.
Zeugen Jehovas.
Machst du auf. Mitten in der Nacht.
Ah, mitten in der Nacht, stimmt.
Vielleicht gibt's noch mal einen Autounfall. Nicht direkt hier, sondern irgendwie ein paar Straßen weiter.
Wollen wir nicht doch vielleicht klopfen? Ich meine, wir können ja einfach klopfen und ganz höflich sagen, guten Abend, wir sind die Geißel der Camarilla in Hamburg, haben gehört, Sie sind zugezogen und wollten Sie herzlich willkommen heißen in unserer Gemeinschaft. Sie wissen ja, man hat nicht viel Auswahl, man ist dabei.
Ja, aber wenn das der Sabbat ist, was ich mal vermute.
Ja, dann müssen wir auf jeden Fall anklopfen, weil den Sabbat, da riskieren wir nichts, den müssen wir dann sofort ausschalten.
Da riskieren wir nichts? Hamburg braucht noch Geißeln.
Eine mögliche Idee folgte einer weiteren. Dennoch konnten sich die Geißeln auf keinen Plan einigen, der für sie sicher genug ist. Schließlich setzte sich Nick durch und geht seine Idee an, einfach anzuklopfen. In Ermangelung anderer Ideen schließen sich die anderen drei Geißel an. Vorher holen sie ihre Ausrüstung und Adriana taucht erneut in die Dunkelheit ab, indem sie auf ihre Vampirkraft Verdunklung zurückgreift. So gehen sie zur Tür, die Umgebung im Auge behaltend und mit größter Aufmerksamkeit. Kurz vor der Tür halten sie inne. Dann erhebt Nick seine Faust und klopft an der... Richard hält ihn vom Klopfen ab. Er hat etwas bemerkt. Der Tremere hat die magischen Schutzzeichen an der Tür bemerkt.
An der Tür ist ein Schutzzauber gewirkt worden.
Nur an der Tür?
Wir ziehen uns einen Augenblick zurück, bitte. Wieder ganz langsam.
Wir drehen jetzt nicht mehr um. Dass die mächtig sind, war von vorher schon klar, weil der kann sich in Vogel verwandeln. Das kann ich.
Sehr, sehr viel mächtiger. Sie sind sehr, sehr viel mächtiger als wir. Sehr, sehr viel mächtiger. Und wir können dort auf Gedeih und Verderb nicht eindringen. Dieses Haus ist geschützt.
Die Tür ist geschützt. Das ist doch nicht über dem ganzen Haus, oder?
Wer weiß. Vielleicht sind die anderen Eingänge genauso geschützt. Ich würde es tun. Und jemand, der so etwas wirken kann, der kann das wahrscheinlich auch an anderer Stelle.
Und wie genau wirkt das? Wirkt das nur, wenn man das direkt berührt als Kainskind? Oder wenn man da jetzt mit einem Stock klopfen würde, würde das auch wirken?
Also beziehungsweise, ja, wir können hinein, aber es wird sehr, sehr schmerzhaft für uns werden. Und möglicherweise werden wir daran scheitern, wenn wir schwachen Willens sind. Und der Person, die das hier gewirkt hat, drin zu begegnen, wer weiß, wir wissen überhaupt gar nicht, was dort drin noch auf uns lauert.
Wenn ich mit diesem Stock da anklopfe, passiert mir irgendwas. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie diese Schutzzeichen funktionieren, Richard. Würde der dann als eine Art erweiterter Arm, weiß ich doch nicht.
Möglicherweise. Das kommt ganz drauf an, wie geschickt der Zauberweber ist. Also normalerweise würde ich sagen, das ist auf eine physische Verbindung direkt in Bezug auf das auf die den Träger der Magie gebunden ist. Aber je nachdem, welche Situationen mit vorgesehen wurden. Also ich meine, Magie ist ja ist ja in dem Sinne keine exakte Wissenschaft, sondern ein etwas Lebendiges, das sich je nach dem Willen des Zauberwebers formt. Das ist keine Formel oder dergleichen, wie ihr sie in der Physik findet.
Wenn ihr euch ein wenig lauter unterhaltet, können die euch eh hören. Vielleicht öffnen sie dann.
Die werden sowieso schon wissen, dass wir hier sind.
Schließlich hebt Nick einen Stock auf und klopft damit gegen die Tür. Nick klopft immer wieder an der Tür, doch es geschieht nichts. Dann erhalten die drei Geißel eine Nachricht von Adriana.
Eine verhüllte Person ist unterwegs. Und er hat ein Schlachterbeil dabei und geht auf euch zu.
Jeremiah und Richard nehmen Abstand, während Nick seinen Stock ins Leere stochert. Dann holt der Unbekannte mit seinem Schlachtbeil aus und attackiert Nick. Instinktiv nutzt der Gangrel seine Disziplin Zähigkeit. Der Hieb des Angreifers aus der Verdunklung heraus hätte einen Richard und auch eine Adriana gewiss schwer verwundet. Doch Nick fängt den Schlag mit seinem Körper ab, packt den monströs aussehenden Nosferatu und ringt nun mit ihm. Dieser versucht, sich mit seinem Beil aus dem Ringergriff herauszuschlagen. Es bleibt erfolglos. Adriana, noch immer verhüllt, schleicht sich in die Nähe, um eingreifen zu können, wenn es nötig ist. In dem Moment spürt die Malkavianerin etwas an ihr ziehen. Nein, es ist kein Ziehen. Sie wird hungriger. Irgendjemand hat etwas mit ihr gemacht. Sie schaut sich um und spürt, dass die Quelle im Haus ist. Das Tier kratzt an der Oberfläche. Es ruft nach Blut. Adriana blickt gierig auf Nicks Angreifer. Noch hat sie sich im Griff. Nur wie lange? Sie greift aus der Verhüllung Nicks Kontrahent an. Parallel dazu stürmt Jeremiah mit seinem gezuckten Dolch hervor und greift seinerseits den Nosferatu an, der mit Nick rangelt. Und schlitzt eine tiefe Wunde in seine Seite. Direkt danach spürt Jeremiah, dass sein Hunger aus unerfindlichen Gründen steigt. Das Raubtier in ihm nach mehr Blut ruft. Wenige Augenblicke später gelang es den drei Geißeln, den Nosferatu zu vernichten. Während dieser den endgültigen Tod erlebt, zerfällt sein Körper zügig zu Asche, was sein Alter vermuten lässt. Adriana zögert nicht lange. Vielleicht von ihrem Tier gelenkt, eilt sie in den hinteren Bereich und tritt die Terrassentür auf. In diesem Moment zersplittert auf der anderen Seite des Hauses ein Fenster. Daraufhin eilen die Geißel um das Haus herum und sehen eine unbekannte Frau, die soeben aus dem Fenster gesprungen ist und davonrennt. Es folgt eine wilde Verfolgungsjagd durch das ruhige Wohnviertel. Schnell wird der Abstand zwischen der Flüchtenden und den anderen Geißel immer größer. Allein Jeremiah bleibt an ihrer Fährte. Sie rennt über Gartenzäune, schlägt Haken und leider gelang ihr die Flucht in die Dunkelheit. Nachdem die Geißel akzeptieren mussten, dass die Frau erfolgreich entkommen konnte, kehrten sie zu dem Haus zurück. Lediglich Adriana wollte nicht aufgeben und stahl ein Auto, mit dem sie die Umgebung abfuhr. Richard geht als erstes ins Haus. Gefolgt von den anderen beiden gehen sie vorsichtig und aufmerksam hinein. Die ersten Räume spiegeln das Haus eines alten Ehepaars wider. Als der Tremere jedoch beim geräumigen Badezimmer ankommt und hineinblickt, erfüllt ihn ein Schock. Die Blutspuren an den weißen Kacheln sind nur die Unterstreichung des Grauens, welches er dort erblickt. An der Decke des Badezimmers ist ein Haken angebracht. Von diesem hängt eine Kette herab, an welche ein nackter Mann gebunden ist. Sein Körper ist blutüberströmt und Teile von seinen Innereien sind zu sehen. Richard braucht einige Momente, um sich zu fassen. Doch es blieb nicht dabei. Auf einmal zuckt der Körper. Der Zustand des Körpers kann kein Leben ermöglichen. Richard zuckt instinktiv zusammen. Der Mann. Er muss qualvoll leiden. Nick nähert sich als nächster.
Richard, alles in Ordnung?
Ach du Scheiße. Was? Mein Gott.
Ich dachte mir das schon, dass...
Das was?
Das Haus Goratrix. Der Sabbat.
Ja, also...
Gut, es hilft jetzt nichts, hier in Schockstarre zu verfallen.
Oh, mein Gott. Was ist das hier? Was sehe ich hier?
Ich vermute, dass das hier ein Ritualplatz für Blutmagie ist. Und ich versuche gerade zu entschlüsseln, was es damit auf sich hat.
Richard muss seinen Willen zusammennehmen, um an diesem brutalen Ort ruhig und konzentriert zu bleiben. Dafür sind die Tremere jedoch auch bekannt. Fokussieren und konzentrieren. Nach wenigen Momenten wird Richard offenbar, dass es sich bei den Buchstaben und Worten nicht um ein Ritual oder Zeremonie handelt. Die elegant geschwungenen Buchstaben ergeben Wörter. Die Wörter vermitteln dem Tremere den Eindruck, dass die Person etwas notiert hat. Dann erfasst Richard die Bedeutung. Die Person hat aus dem Blut und den Innereien des Mannes Visionen gelesen. Dabei ließ sich die Person sehr wahrscheinlich in eine Art Trance fallen. Und um die Erkenntnisse der flüchtigen Visionen nach dem Erwachen nicht zu verlieren, hat sie alles an die Wand notiert. Die Visionen machen ihm eindeutig klar, dass die Person etwas sucht. Etwas oder jemand, der den Namen Tara trägt.
Richard, ich denke, ich habe was gefunden. Einen Haufen Dokumente und Karten und Aufzeichnungen. Da werde ich nicht so ganz schlau draus.
Ich komme.
Es ist für Richard eine willkommene Ablenkung, sich nun mit den Aufzeichnungen zu befassen, die Nick in einem anderen Raum entdeckt hat. Ein erster flüchtiger Blick bestätigt Richard, dass dieselbe Person die Notizen hier geschrieben, die auch im Badezimmer die Kacheln mit dem Blut beschriftet hatte.
Sagt dir das alles was, Richard?
Ja, es deckt sich mit unseren Ermittlungen. Ich vermute, dass das die Aufzeichnung von dieser abtrünnigen Tremere sind, die geflüchtet ist. Und sie hat sich wohl nach irgendetwas umgeschaut. Und wohl ist auf die ähnliche Spuren gestoßen wie wir auch, nämlich auf diese Friedhofsspur. Und sie ist wohl schon länger hier gewesen. Zumindest hat sie den Anschlag auf das Jänisch-Haus und den von vor ein paar Tagen. Hat sie das alles beobachtet hier und hat versucht, auf diesen Friedhöfen und im Kontext dieser ganzen Geschichte eine gewisse Tara ausfindig zu machen, was auch immer das ist. Eine Person, vielleicht ein Artefakt, wird nicht genau benannt, nur dieser Name Tara.
Könnte das nicht auch die Person sein mit den Friedhöfen und den Zeitungsartikeln, zu der auch Lukas versucht hat, Informationen zu finden?
Naja, ich erinnere mich.
Habt ihr nicht gemeint, der Friedhof ist inzwischen der Hauptbahnhof?
Der Friedhof ist der Hauptbahnhof.
Irgendwie sowas.
Der Hauptbahnhof ist recht zentral. Also selbst im mittelalterlichen Hamburg wäre das, glaube ich, innerhalb der Stadtgrenzen gewesen. Oder nicht?
Ich weiß nicht.
Beziehungsweise wir reden ja überhaupt gar nicht über das mittelalterliche Hamburg, sondern wir reden über das Hamburg von kurz nach 1800. Also da wird der Bahnhof auf jeden Fall, würde ich jetzt einfach vermuten, ein sophisticated guess, dass dass der innerhalb der Stadtgrenzen gewesen ist. Und es würde mich wundern, wenn sich dort ein Friedhofsgelände befunden hätte. Aber dafür will ich meine Hand nicht ins Feuer halten.
Ich weiß nicht, da müssten wir vielleicht Adriana nochmal nachfragen. Die hat das sich genauer angeschaut. Aber ich war mir... Hat, glaube ich, auch einen Friedhof aufgesucht. Warst du da nicht mit dabei, Jeremiah, oder wo?
Richtig. Meinst du den Steintorfriedhof?
Ja, ja, den Steintorfriedhof.
Den gibt's schon lange nicht mehr.
Wo, war das nicht irgendwie ein wichtiges Gebäude? War das nicht Hauptbahnhof oder sowas? Oder bilde ich mir das ein?
Ja, das war Bahnhof.
Ja, dann.
Hauptbahnhof oder welcher Bahnhof?
Das war, glaube ich, der Hauptbahnhof.
Ja gut, aber die Gräber und die ganzen Sachen wurden ja dann auf andere Dinge verteilt. Deswegen suchen sie wahrscheinlich. Ich nehme an, die haben auch recht schnell herausgefunden, dass...
Die Frage ist, wenn wir nach einem Grab suchen, nicht, dass das Grab umgebettet wurde.
Wer weiß, was sie...
Wir müssen die Archive gucken und sich davon überzeugen, welches Grab wohin umgebettet wurde.
Also ich meine, sie haben ja ursprünglich diesem Herr Humboldt angepriesen, die Ausstellung nach Hamburg zu bringen mit dem Schwert. Und dann hat Lukas interveniert, bevor sie das Schwert bekommen konnten, und hat sich selber das Schwert geholt. Und geht jetzt auf Diablerierungszug. Verstehe ich das richtig?
Sozusagen.
Und deswegen sind sie hergekommen, oder waren vielleicht vorher schon da, und suchen jetzt Lukas, haben jetzt versucht, Lukas zu finden, das Schwert und auch diese Tara, oder hauptsächlich diese Tara mit dem Friedhof. Vielleicht hängt ihr auch irgendwie mit dem Schwert zusammen. Keine Ahnung. Und es scheint ja, du hast gemeint, es ist der Sabbat und tausend Guatrix, was immer das sein soll.
Das ist jetzt meine Vermutung. Ich könnte mir nicht vorstellen, dass das irgendjemand anders dazu fähig wäre.
Ja, das sollten wir dann aber auf jeden Fall dem Sheriff sagen, dass wir jetzt neben Anarchen, Dünnblütigen der Inquisition auch noch den Sabbat in der Stadt haben.
Also den Anarchen traue ich nicht zu, so etwas zu tun.
Ja, ich ehrlich gesagt auch nicht.
Richard, hast du nicht vorhin irgendwas von einem Namen gesagt?
Tara.
Die Adriana und ich haben in Erfahrung gebracht, dass es noch Grabsteine gibt in Ohlsdorf von dem ehemaligen Steintorfriedhof. Vielleicht, wenn wir jetzt diesen Namen haben, finden wir den Grabstein von der Tara dort.
Ja, nee, der Ohlsdorf-Friedhof wurde hier schon ausgeschlossen.
Wie viele Friedhöfe sind denn noch drauf, die nicht ausgeschlossen sind?
Keine, 24 wurden bearbeitet. Also wir haben ja andere Hinweise. Wir können ja durchaus da entsprechende Friedhöfe ausschließen und darauf deduzieren, welcher Friedhof das sein könnte, indem wir unpassende Friedhöfe durch entsprechende Merkmale und eine historische Unpassung ausschließen. Das würde allerdings erfordern, dass wir uns ein wenig zurückziehen und ein wenig unsere Gedanken sammeln und vielleicht auch in ein paar Archiven herumgraben.
Ja, jetzt schauen wir uns erst noch um, ob wir noch was im Haus finden, und falls nicht, müssen wir uns sowieso überlegen, was wir mit diesem Haus anstellen, weil das können wir nicht einfach so lassen.
Eine halbe Stunde später entfernen sich die drei Geißel vom Haus. Sie haben alle wichtigen Aufzeichnungen eingesammelt und fotografiert. Jeremiah schaltete den Gasset an und ließ den nötigen Funken mit gehörigem Abstand sein Übriges tun. Kurz darauf ging das Haus in Flammen auf. Die drei Geißel kontaktierten Adriana. Die Makavianerin hatte versucht, mit einem Auto über Umwege die entkommene Vampirin noch zu finden, blieb jedoch auch dabei erfolglos. Ihr Hunger trieb sie auf die Jagd. Hätte sie das nicht getan, lief sie Gefahr, sich an ihrem Tier zu verlieren. Eine Stunde später fanden sie sich alle in ihrer Zuflucht zusammen. Dort prüften sie die Aufzeichnungen und tauschten sich aus.
Okay, also, die offensichtlich sind sowohl Lukas als auch diese Sabbatis auf der Suche nach der Tara genannten alten Vampirin, die auch 1801 schon ausgesaugt werden sollte.
Ist die Theorie, ja.
Wir müssen das verhindern. Scheinbar ist sie sehr mächtig und wer es dann tatsächlich schaffen sollte, nun. Vielleicht sollten wir sie zuerst finden.
Das sollten wir auf jeden Fall.
Adriana holt ihr Handy aus der Tasche und sie zögert. Sie erkennt die Nummer auf dem Display und sie weiß, wenn diese Nummer sie anruft, dann muss etwas geschehen sein. Etwas Schlimmes. Es ist die Handynummer von Johann Oskar Abendroth, dem Sheriff der Stadt.
Ist hier. Gefährlicher. Geht.
Wo?
Herr. Anna.
Wo sind?
Schnell herkommen. Verlassen. Unterhaupt. Nord. In der.
Okay, Hauptbahn Nord. Meint er vielleicht Hauptbahnhof Nord? Steigt schon mal ins Auto.